Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir stehen ganz kurz vor dem Ende der Saison. Woche 17, also die vorletzte Woche der NFL-Saison, steht sozusagen in den Startlöchern. Heute Abend geht's auch schon los. Und da erwartet uns auch in dieser Woche wieder einiges an Spannung. Wir haben uns dazu entschlossen, dadurch, dass wir heute mal ein bisschen später aufgenommen haben als sonst, nämlich am Donnerstag, schauen wir eher weniger zurück und lieber ein wenig mehr in die Zukunft und schauen vor allem auch so ein bisschen drauf, was uns die kommende oder was uns der kommende Spieltag so bringt. Wir sind in dieser Woche übrigens Brian Kamena und Patrick Rebin. Grüß dich, Brian. Hi.
Moin.
Beziehungsweise ich muss tatsächlich einen ganz, ganz kurzen, eine ganz kleine Ausnahme machen. Und zwar, wir wollen doch so ein bisschen zurückschauen. Und zwar vor allem auf zwei Teams, die am letzten Wochenende gestruggelt haben, wo wir uns eigentlich alle gedacht haben, so, was passiert denn hier? Und zwar geht's um die, ja, ich sag jetzt mal, nominell an Nummer 1 gesetzten Teams. Die, wo wir uns vor Wochen eigentlich schon fast, hätten drauf einigen können, dass das die beiden Teams sind, die in ihrer jeweiligen Division an der 1 weggehen. Die sahen am vergangenen Wochenende nämlich mal so gar nicht gut aus. Und das sind zum einen mal natürlich die Kansas City Chiefs, die ordentlich auf die Mütze bekommen haben. Jetzt finde ich nur gerade das Spiel hier nicht. Es gab ein 14-20 aus Sicht der Chiefs gegen die manchmal kommt noch dieser Nostalgie-Moment bei mir durch. Es gab ein 14-20 gegen die Chiefs sozusagen für die Las Vegas Raiders und auch die San Francisco 49ers haben verloren und zwar nochmal ein bisschen deutlicher mit 19-33 gegen die Baltimore Ravens. Ja, und wir müssen vor allem auch über die Quarterbacks sprechen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne? Sowohl Patty Mahomes als auch Brock Purdy sahen beide nicht unbedingt gut aus in ihren jeweiligen Spielen.
Ja, wobei ich würde tatsächlich nochmal so ein bisschen Unterschied machen zwischen beiden, weil ich glaube, die Gründe sind dann doch ein bisschen verschieden. Also bei Mahomes, finde ich, sieht man jetzt mittlerweile das, was man bei ihm auch in dem Jahr, in dem sie in den Super Bowl gekommen sind, aber da dann gegen Tom Brady und die Buccaneers verloren haben, was man da auch immer wieder gesehen hat, so dieses, dass er es zu sehr auf die eigenen Schultern nehmen wollte, weil er eben, da in dem Fall war es der Protection und jetzt sind es halt die Passcatcher, gerade auch die Receiver, dass da das Vertrauen fehlt und dass er dann einfach ein bisschen zu sehr versucht, das Ganze auf Teufel komm raus in die eigene Hand zu nehmen. Und das ist halt in der NFL schwierig, weil es halt schnell mal dann in die andere Richtung gehen kann und dann hast du halt ein Spiel richtig verhauen. Und bei Brock Purdy, ja, ich glaube, da ist es auch einfach ein bisschen so gekommen, dass es jetzt so ein bisschen die Regression zur Mitte ist. Also am Anfang der Saison hatte er ein bisschen Glück, was Interceptions angeht, war ja auch lange komplett ohne. Und jetzt gleicht sich so ein bisschen aus, weil er dann doch jetzt mehr Pech hat. Wobei man halt auch sagen muss, die Ravens sind halt, Stand jetzt würde ich fast sagen, das stärkste Team in der NFL oder sehen zumindest so aus. Und die haben halt eine Defense, die wirklich jedem gefährlich werden kann.
Ja, ich glaube, bei den Chiefs ist es auch tatsächlich wichtig, so ein bisschen rauszustellen, dass ihnen so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt werden, ja, und zwar so ein bisschen die Grenzen in dem Sinne, dass du zwar den mutmaßlich besten Quarterback der Liga haben kannst, aber wenn halt der Supporting Cast nicht stimmt, in dem Fall die Receiver, die Running Backs und so weiter und so fort, dann wird's halt auch mit dem besten Quarterback der Liga ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, das hat man auch, man hat es eben auch an Mahomes in diesem Spiel gesehen. Brock Purdy, ja, natürlich absolut richtig. Grauenvolles Spiel für ihn, 255 Yards, kein Touchdown, 4 Interceptions, Quarterback-Rating von 42,6. Also das hätten sie sich wahrscheinlich deutlich anders vorgestellt. Jetzt ist ja auch so ein bisschen das Ding, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten, dass so ein bisschen bei den Niners vor allem auch, ja, ich sag mal, Probleme gegen wirklich gute Teams bestehen, ne? Und das sind halt die Baltimore Ravens einfach.
Ja, es ist halt so ein bisschen dieses, was sich ja auch, ja, gefühlt die letzten Jahre auch immer durchgezogen hat, ne? Wo man, okay, man war halt immer in der Regular Season absolutes Top-Team, hat auch über viele Teams ist man einfach drüber gewalzt. Und gerade in den Playoffs war es dann immer so, dass dann irgendwann dieses Erwachen kam, wo man gesagt hat, oh, hier fehlt dann vielleicht doch noch der Quarterback, um sie noch einen Schritt weiterzuführen, nämlich nicht nur in den Super Bowl, sondern auch dazu, den zu gewinnen. Jetzt dachte man ja schon, okay, Brock Purdy ist dieser Quarterback, der sie eben dazu führen kann, den Super Bowl zu gewinnen. Vielleicht hätten sie ja auch, muss man ja auch sagen, vielleicht hätten sie letztes Jahr schon den Super Bowl gewonnen, wenn sich Brock Purdy dann nicht verletzt hätte. Aber ich finde, was man jetzt, glaube ich, nicht machen darf, ist überreagieren nach einem Spiel, weil davor hatte man auch richtig gute Spiele. Also man hat ja zum Beispiel die Eagles mit 42-19 besiegt und die sind jetzt ja auch kein Fallobst. Also, glaube ich, sollte man da aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, okay, jetzt sehen wir, wie Brock Purdy wirklich ist, sondern ich glaube, die Wahrheit ist einfach irgendwo in der Mitte. Ich glaube nicht, dass er ein Spieler ist, der konstant auf diesem MVP-Level spielen kann, aber auf der anderen Seite ist er deutlich besser als das, was er jetzt gezeigt hat. Und die Wahrheit ist halt irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube trotzdem, dass er ein sehr guter Spieler ist und ein sehr guter Quarterback und für die 49ers ein absoluter Glücksgriff. Aber in solchen Spielen ist es dann häufig auch mal so, wenn du dann wirklich einen Gegner hast, der auf absolutem Elite-Level spielt und gerade was die Ravens Defense angeht, muss man das ja sagen, die spielen ja jetzt schon seit Wochen richtig.
Ja, alles klar. Ja, wie gesagt, das ist halt echt so ein bisschen schwierig, weil ich meine, wir sind jetzt irgendwie so am Ende der Saison und es geht wirklich alles eigentlich um die Playoffs und du musst halt irgendwie gucken, dass du dich da so ein bisschen, ja, sag ich mal, einigermaßen gut positionierst. Und ich meine, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, gut, das ist jetzt auch tatsächlich so ein bisschen relativierter mittlerweile wieder, dass halt gerade bei den Kansas City Chiefs einfach auch noch einige Teams im Hintergrund warten, die ihnen am Ende vielleicht sogar noch die Playoffs so ein bisschen versauen könnten. Das, wie gesagt, hat sich jetzt so ein bisschen erledigt. Las Vegas zwar immer noch dran, aber die Denver Broncos zum Beispiel hatten ja auch ordentlich von den Patriots auf den Sack bekommen. 26-23. Die würde ich da jetzt tatsächlich an der Stelle mal rausnehmen. Haben zwar den gleichen Rekord, aber da, ja, sehe ich ehrlich gesagt momentan nicht, wie das noch was werden kann. Aber glaubst du, dass dieses Spiel jetzt auch so ein bisschen in den Köpfen der Chiefs steckt? Weil das glaube ich, oder das finde ich, ist halt immer so ein bisschen das Problem, gerade wenn du weißt, du bist eigentlich jetzt so kurz vor Ende der Saison, du hast so ein bisschen Do or Die. Du musst die Spiele eigentlich gewinnen. Und ich meine, das Problem an der Sache ist ja auch, dass diese Problematiken halt jetzt auch in den nächsten Wochen nicht weggehen. Und ich meine, jetzt am Wochenende haben wir mit den Bengals ein schweres Spiel, danach noch mit den Chargers. Mit den Chargers vergleichsweise nochmal einfachen Gegner, aber zumindest die Bengals in Woche 17, die werden auch nochmal tough zu besiegen für die Chiefs, oder?
Ja, vor allen Dingen die Bengals sind ja jetzt auch ein Team, die müssen gewinnen praktisch, wenn sie noch in die Playoffs wollen. Also ich habe mal die Playoff-Wahrscheinlichkeiten rausgesucht und bei den Chiefs steht da eine 95%ige Playoff-Wahrscheinlichkeit. Wenn man das Spiel jetzt gewinnt, dann hat man es auch sicher. Aber ich weiß, was du meinst und ich finde auch, dass das gar nicht mal so problematisch ist in Bezug auf, dass sie jetzt nicht die Playoffs erreichen oder so. Also ich denke schon, dass sie jetzt die Playoffs erreichen. Dafür muss man auch einfach sagen, ist die AFC West jetzt auch einfach nicht so stark. Also die Raiders müssten dann ja auch schon, ne, ich weiß gar nicht, können die überhaupt die Division noch gewinnen? Wahrscheinlich, aber es ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Und die Broncos haben jetzt auch verloren, von daher, ich denke schon, dass die Chiefs mindestens noch ein Spiel gewinnen und dann haben sie es ja. Von daher glaube ich gar nicht mal, dass das so die große Problematik ist. Aber für die Playoffs ist es dann halt schon wieder schwieriger, weil dann, ne, spielst du gegen, musst du schauen, gegen wen spielst du dann? Vielleicht so ein Team wie die Browns, wo man sagen muss, okay, die haben zwar Joe Flacco, aber irgendwie spielen die gerade auch deutlich, deutlich besser, als man das erwartet hätte. Die Defense ist auch wirklich gut. Oder du spielst halt zum Beispiel gegen die Buffalo Bills, die jetzt irgendwie gefühlt auch wieder das Team sind, was man am Anfang der Saison gedacht hätte, was sie sind. Haben jetzt 3 Siege in Folge geholt und dass Josh Allen heiß drauf ist, die Chiefs zu besiegen, das haben wir ja auch erst gesehen. Von daher glaube ich, für die Playoffs ist es ein größeres Problem, weil man halt auch immer sieht, es ist jedes Spiel anders. Also Travis Kelce spielt nicht die Saison, die man erwartet. Das Running Game funktioniert teilweise überhaupt nicht. Also jetzt gegen die Raiders, Isaiah Pacheco mit 11 Carries für 26 Yards. Das sind im Durchschnitt 2,4. Clyde Edwards-Helaire mit 1,5 im Schnitt. Also das ist einfach nicht gut genug. Und wenn dein Top-Receiver Rashee Rice ist, der sicherlich eine gute Rookie-Saison spielt, der aber eigentlich nicht dein Nummer 1 Target sein sollte und der bekommt dann 12 Targets in so einem Spiel, dann hast du Travis Kelce mit 7 Targets und dann kommt schon Justin Watson mit 6. Also man sieht halt einfach da, dass sie ein bisschen geschlafen haben und vielleicht auch nochmal zur Deadline hätten was machen müssen. Und jetzt ist es halt an dem Punkt, wo man sagen muss, sie müssen irgendwie durch die Saison kommen. Playoffs werden sie erreichen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann direkt gegen ein Wildcard-Team ausscheiden, weil die Wildcard-Teams in der AFC eben nicht zu unterschätzen sind.
Es ist halt, also ich meine, das große Problem, das ich halt vor allem auch sehe, ist, dass das ja gerade was das Receiving Game angeht, irgendwie so ein Ding ist, worüber wir nicht erst seit gestern sprechen bei den Chiefs. Weißt du, wie ich meine? So, das ist ja jetzt wirklich schon längere Zeit ein Thema, dass wir immer wieder sagen, hey, und es passt halt einfach nicht, ja, es passt halt einfach nicht. So von der Teamplanung her, du hast den besten Quarterback der Liga. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht groß drüber reden, dass Mahomes der Guy ist, so, ja. Aber es passt halt einfach vom Receiving Game nicht so ganz und ich finde, das hatte sich eben auch jetzt gerade am Wochenende gegen die Raiders wieder gezeigt. Und es zeigt mir halt auch so ein bisschen, ja, dass irgendwie, weiß ich nicht, ob der Wille fehlt, dahingehend was zu verbessern oder ob sie es einfach nicht hinbekommen. Das ist halt echt so ein bisschen, also ja, ich finde es halt echt so ein bisschen fragwürdig, dass du es halt einfach nicht hinbekommst, dein Receiving Game vor allem vernünftig abzusteppen und dir da so ein bisschen, ja, so ein bisschen selber die Körner vom Brot wegnimmst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube auch, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie es ähnlich wie damals eben nach diesem Super Bowl gegen die Buccaneers machen und sagen, okay, wir haben eine ganz klare Schwachstelle im Team und dann adressiert man die in der Offseason aber wirklich deutlich. Also dass man sagt, okay, wir holen uns jetzt nicht nur einen Receiver, sondern wirklich so 2, 3 und noch einen, vielleicht noch einen Running Back oder nochmal was für die Offensive Line machen, damit das Running Game auch wieder besser läuft. Also ich könnte mir da vorstellen, dass man da auch dann in der Offseason sagt, okay, das ist unsere Schwachstelle, das müssen wir jetzt verbessern und das greifen sie dann an. Sie haben halt sich so ein bisschen darauf verlassen, dass ja von den Spielern, die sie gepickt haben, auch einer vielleicht einen Durchbruch hat. Also ein Sky Moore letztes Jahr zum Beispiel Zweitrunden-Pick gewesen, spielt praktisch auch keine Rolle dieses Jahr, ne? Und Rashee Rice sieht ja schon mal ganz gut aus. Da hast du ja schon mal einen, wo man sagen kann, okay, das ist zumindest mal eine solide Option. Aber daneben brauchst du dann halt wirklich auch noch 2, 3 weitere. Einfach auch so ein Speedster, der tief geht und die Bälle dann aber auch konstant fängt. Also sie haben ja zum Beispiel mit Marquez Valdes-Scantling einen geholt, wo sie gesagt haben, okay, das ist jetzt unser, der geht tief und der fängt dann die Bälle und das ist eben in dieser Rolle funktioniert er. Aber der hatte auch so viele Drops dieses Jahr, da muss man dann halt ganz klar sagen, das hat halt so nicht funktioniert. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie in der Offseason dann nicht auch die entsprechenden Schlüsse ziehen. Weil ich glaube, es werden auch einige Receiver verfügbar sein, wo man es jetzt nicht unbedingt denkt. Also gerade was Free Agency angeht, auch ein Mike Evans, ne, der wird jetzt auch Free Agents, ein T. Higgins. Klar, da könnte ich mir auch einen Tag vorstellen oder noch eine Vertragsverlängerung, aber gibt doch noch ein paar, wo ich sagen könnte, okay, der würde vielleicht ganz gut passen. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass sie das im Sommer dann auch deutlich adressieren.
Ja, wäre ihnen auf jeden Fall zu hoffen, muss man ehrlicherweise sagen, weil ansonsten, ja, wird es halt einfach schwierig. Wie gesagt, du kannst zwar den besten Quarterback haben, aber der bringt dir halt nicht so viel, wenn der Rest nicht stimmt. So, jetzt war es das aber wirklich mal mit dem Zurückblicken, würde ich mal sagen. Und wir schauen vor allem mal nach vorne, nämlich aufs kommende Wochenende, auf Woche 17 in der NFL. Und da haben wir ja einige Matchups, die durchaus crucial werden können für das ein oder andere Team, für die ein oder andere Saison. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit einem der spannendsten, wie ich finde, an. Und das ist ja natürlich das Matchup der Panthers gegen die Jaguars. Nein, Spaß. Es ist das Matchup der Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys. So, klingt irgendwie jetzt vielleicht für den ein oder anderen NFL-Fan, der die letzten, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Wochen verschlafen hat, erstmal ziemlich langweilig. Aber es ist tatsächlich so, dass die Detroit Lions und auch die Dallas Cowboys alle beide noch so ein bisschen in der Verlosung drin sind, um sich einen Platz ganz, ganz, ganz weit an der Sonne zu holen. Die Detroit Lions momentan mit 11-4 auf Platz 3 der Conference, die Dallas Cowboys mit 10-5 nominell auf Platz 5, was aber eben vor allem daran liegt, ja, dass halt die Tampa Bay Buccaneers momentan als Führender in der NFC South noch vor ihnen stehen. Allerdings zu den 10-5 muss man sagen, dass die Philadelphia Eagles selbst nur bei 11-4 stehen, sprich auch nur letzten Endes einen Sieg mehr haben. Also könnte es tatsächlich nochmal sogar ein bisschen spannend um die NFC East Krone werden. Deswegen habe ich mir das Matchup mal als spannendstes rausgesucht. Vor allem, weil natürlich auch noch so ein bisschen klein-klein dazukommt. Zum Beispiel die Dallas Cowboys 15 Heimsiege in Folge geholt. Also wirklich zu Hause eine extreme Macht. Die Lions wiederum, die sind natürlich immer noch so ein bisschen beflügelt durch ihren ersten Division-Titel seit 1993. Das ist auch komplett absurd. Das ist länger als ich lebe und ich denke auch mal, oder ich glaube auch länger als du lebst, Brian, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also insofern, das ist komplett absurd. Und wie gesagt, also dieses Matchup könnte wirklich spannend werden, vor allem natürlich je nachdem, was auf den anderen Plätzen passiert. Und dementsprechend habe ich mir das mal als ja das spannendste Matchup oder das most crucial Matchup im kommenden oder am kommenden Wochenende rausgesucht.
Also ja, auf jeden Fall. Für die NFC, denke ich, ist es klar, das Matchup, was am eindeutigsten ist oder zumindest am besten, weil es für Dallas ja auch noch ein bisschen darum geht, nicht nur den Nummer 1 Seed irgendwie zu bekommen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich. Aber sie haben halt auch noch eine 24%ige Chance, die Division zu gewinnen. Und das würde dann ja auch wieder Heimrecht bedeuten in der ersten Runde. Und du hattest es auch schon angesprochen mit der Heimstärke der Cowboys. Jetzt wollte ich schon Dallas Mavericks sagen.
Knapp daneben. Die sind ja nicht ganz so heimstark die Saison, glaube ich.
Nee, das stimmt. Aber auf jeden Fall ist das ein Matchup, wo man auf jeden Fall drauf schauen muss, weil es darum geht, eben da so noch Seeding Implikationen es da gibt. Und gerade Detroit, ich glaube, die sind gerade auf so einer Welle. Ja, du hast jetzt die Division gewonnen nach so langer Zeit. Du hast jetzt wirklich auch richtig positives, ja, einfach dieses gute Gefühl, was man hat. Und ich glaube, das muss man jetzt einfach mitnehmen in die Playoffs. Und ich glaube nicht, dass die Detroit Lions sich da irgendwie schonen werden. Ich glaube, die werden voll rangehen und versuchen, dieses Spiel auf jeden Fall irgendwie zu gewinnen. Ich bin gespannt, ob Detroit das Running Game so gut durchziehen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen der Schlüssel-Matchup ist, dass man es eben schafft, so ein bisschen diesen Druck von Jared Goff wegzunehmen, dass der Pass-Rush der Cowboys eben nicht so konstant nur auf den Pass gehen kann, sondern eben auch immer wieder Jahmyr Gibbs und David Montgomery im Auge behalten muss. Und gerade Jahmyr Gibbs spielt ja in den letzten Wochen auch richtig, richtig stark, super explosiv und zeigt jetzt ja eigentlich das, weswegen er auch in der ersten Runde gedraftet wurde von den Lions. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob und wenn ja, wie die Lions das aufs Feld bringen, während man bei Dallas, glaube ich, gar nicht so viel anders machen muss als sonst. Also ein CeeDee Lamb bin ich gespannt, ob Detroit ihn stoppen kann, weil viele Defenses können das jetzt momentan nicht. Und das könnte auch so ein Schlüssel-Matchup werden, ne? Dass CeeDee Lamb eben, ich könnte ja mal eine kleine Bold Prediction machen. Also ich sage mindestens 150 Receiving Yards für CeeDee Lamb. Ich weiß gar nicht, ob das so bold ist. Oder ob das einfach ein Standardtag für ihn wäre. aber das wäre für mich so ein bisschen so dieses Key-Matchup. Auf der einen Seite das Running Game der Lions und auf der anderen Seite eben kriegt Detroit CeeDee Lamb gestoppt. Aber es gibt auch noch ein anderes Matchup, wo ich die Augen sehr, sehr doll drauf geheftet habe, als ich es gesehen habe, weil da geht es nämlich wirklich im 1 gegen 1 um den Nummer 1 Seed der AFC. Und das ist die Miami Dolphins spielen in Baltimore gegen die Ravens. Und die Baltimore Ravens stehen bei 12-3, die Dolphins bei 11-4, also ein Sieg Unterschied. Gewinnen die Ravens, ist es praktisch durch und der Nummer 1 Seed gehört ihnen. Aber gewinnen die Dolphins, haben sie plötzlich den direkten Vergleich gewonnen und können dann ihrerseits nochmal darauf hoffen, dass sie eben den Nummer 1 Seed bekommen. Also das ist ein Spiel, wo man echt sagen muss, es gibt es selten, dass man wirklich so klar sagen kann, ein Spiel entscheidet darüber, wer den Nummer 1 Seed bekommt. Und das finde ich schon krass. Also das, gerade wenn man gesehen hat, wie die Teams gespielt haben, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Baltimore gegen San Francisco deutlich gewonnen hat, Miami mit einem Achtungserfolg gegen Dallas jetzt 22-20, also das könnte auch ein Spiel werden, wo man ja was richtig Spaß macht und anders als Detroit gegen Dallas, was ja nachts um 2.15 Uhr dann stattfinden wird, Miami-Baltimore um 19 Uhr am Silvesterabend, also ich denke mal, das ist ein Spiel, was man sich gern geben kann, oder wie siehst du es?
Absolut, vor allem, also keine Ahnung, für die Ravens heißt in dem Spiel für mich ganz eindeutig Defense, Defense, Defense. Du musst es eben schaffen, die Dolphins Offensive vor allem zu stoppen, die meiste beste Total Offense, beste Scoring Offense der Liga. Und dementsprechend, ja, ist es halt für die Ravens vor allem die Defensive, die da sein muss, die Defensive, die aufpassen muss. Und natürlich, klar, musst du auch deine Offensive ins Spiel bringen, so, gar keine Frage. Ich meine, die Dolphins haben uns ja auch so ein bisschen overall, sage ich mal, in dieser Saison geschafft zu verzaubern mit ihrem Football. Und dementsprechend, für die Ravens ein hartes Stück Arbeit sozusagen auf dem Weg zum zum Conference-Titel. Aber eben logischerweise auch nicht vollkommen unmöglich, wie man ja jetzt auch zum Beispiel im Spiel gegen die Niners gesehen hat, sind die Ravens da durchaus fähig dazu, nochmal so ein bisschen über sich hinauszuwachsen und über das, was wir bisher schon von ihnen gesehen haben, hinauszuwachsen und uns dahingehend eben auch nochmal so ein bisschen zu überraschen. Aber wie gesagt, so für die Ravens das für mich wichtigste Puzzlestück, um das Spiel zu gewinnen und damit, du hast es auch schon gesagt, und damit eben auch die Conference für sich zu entscheiden, sich den Titel der AFC zu holen, wird die Defensive sein in meinen Augen.
Ja, auf jeden Fall würde ich dir recht geben. Jalen Waddle ja auch angeschlagen, könnte sogar oder recht wahrscheinlich ausfallen. Das ist wieder die berüchtigte High Ankle Sprain, was ja meistens mehrere Wochen dauert, bis man da wieder dabei ist. Also von daher, auch da ganz klar, Tyreek Hill ist dann wieder der Fokus. Und ich bin gespannt, ob die Dolphins laufen können mit Achane und Mostert. Das hat ja über weite Strecken der Saison wirklich gut geklappt. Letzte Woche dann nicht so erfolgreich. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Ravens da auch versuchen, vielleicht ein bisschen sogar den Fokus drauf zu legen. Was ich noch ganz interessant finde bei einem Spiel, der Sieger dieses Spiels hat halt sehr gute Chancen auf den Nummer 1 Seed in der AFC, aber der Verlierer muss vielleicht sogar aufpassen, dass man nicht noch auf den letzten Metern abgefangen wird, was die Division angeht. Ja, weil die Bills 2 Niederlagen mehr als die Dolphins, aber spielen jetzt gegen New England und dann das letzte Spiel in Miami, direkter Konkurrent. Also verliert Miami jetzt gegen Baltimore und die Bills gewinnen gegen New England, dann wird dieses letzte Spiel den Unterschied machen und wer da gewinnt, gewinnt dann die Division. Also für die Dolphins vielleicht gar nicht mal so verkehrt, jetzt schon das zuzumachen, damit man dann fürs letzte Spiel ein bisschen Sicherheit hat und weiß, okay, die Division haben wir gewonnen. Und bei den Ravens ganz ähnlich, also da ist es noch ein bisschen unwahrscheinlicher, aber die Browns auch 2 Niederlagen mehr als die Ravens und die gewinnen ja momentan gegen gefühlt jeden. Und von daher, wenn die ihre letzten beiden Spiele gewinnen, ja, gegen die Jets und gegen Cincinnati, dann könnten die Ravens auch nochmal schwitzen. Also von daher nicht nur für den Nummer 1 Seed ein interessantes Duell, sondern da geht es dann auch wirklich um die Divisions. Und gerade die Dolphins haben da ja auch in den letzten Jahren ein paar Erfahrungen mitgemacht, wie man dann am Ende doch noch eine Division verliert und so weiter. Also von daher könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Dolphins da doch nochmal mehr Druck haben als die Ravens, weil ich glaube nicht, dass Miami dann ins letzte Spiel gegen die Bills gehen will und da darfst du dann nicht verlieren, wenn du die Division gewinnen willst. Also das ist dann, das könnte dann schon so ein Ding sein, wo man sagt, oh, jetzt wird nochmal die AFC richtig durchgewürfelt.
Tja, Joe Flacco ist Becko, würde ich mal sagen, ne?
Aber sowas
von. Zeigt momentan wieder echt ordentlich was mit den Cleveland Browns. Das muss man ihm lassen. Ich hätte tatsächlich nochmal 2 weitere Spiele, die ich tatsächlich sogar so ein bisschen zusammen besprechen würde. Und zwar ist es zum einen mal das Spiel der Eagles gegen die Cardinals und dann das Spiel der Patriots gegen die Bills. So, da sind wir jetzt natürlich weit, weit weg von jeglicher Playoff-Contention, aber es ist ja auch unterum immer noch ein bisschen spannend, ne? So, und wenn wir ganz verrückt sein wollen, dann können wir sogar auch noch das Spiel der Washington Commanders gegen die San Francisco 49ers da in die Diskussion mit einfließen lassen, weil diese Teams betteln sich da nämlich so ein bisschen um den zweiten Pick im Draft. Und ich meine, die Patriots, ich habe es vorhin schon gesagt, die haben jetzt erstmal wieder so ein bisschen in die Tonne gegriffen, würde ich jetzt. Es fühlt sich halt so falsch an, zu sagen, dass sie was Schlechtes gemacht haben, wenn sie gewonnen haben. Sie haben 26-23 gegen die Denver Broncos gewonnen, aber de facto ist es halt eben einfach genau so, dass sie was Schlechtes gemacht haben, weil sie gewonnen haben. Weil sie sind zwar immer noch der Letztplatzierte der AFC, aber mittlerweile haben sich eben die Arizona Cardinals an ihnen vorbei auf den ligaweit zweitschlechtesten Platz geschoben. Ich denke mal, die Carolina Panthers, die sind sowieso nicht mehr einholbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da bei denen nochmal was daneben geht, was die Platzierung am Ende als schlechtestes Team angeht. Aber vor allem zwischen den Cardinals, den Washington Commanders und den New England Patriots wird es nochmal ein bisschen spannend, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man schaut, die Patriots waren ja so ein bisschen der Verlierer des Spieltags, weil sie gewonnen haben, weil nämlich alle anderen Teams um sie herum auch verloren haben. Also die Panthers haben verloren, die Cardinals haben verloren. Die Commanders haben jetzt schon 6 Spiele in Folge verloren und das geht sogar so weit, dass die jetzt ihren...
Jetzt sogar gegen die Jets, ja, also ja, bitte.
Und die haben jetzt nämlich ihren Starting Quarterback Sam Howell für den Rest der Saison erstmal gebencht. Das heißt, Jacoby Brissett wird spielen und Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das sogar dazu führt, dass sie vielleicht sogar bessere Chancen haben, noch ein Spiel zu gewinnen. Ich meine, klar, sie spielen jetzt gegen die 49ers und in der letzten Woche dann gegen Dallas. Also eher nicht, aber man sieht ganz klar, Ron Rivera, es ist vollkommen egal, ob sein Team den Nummer 3 oder Nummer 2 Pick hat, weil der coacht hier verzweifelt um seinen Job. Nicht, dass ich glaube, dass das ihm noch was hilft, aber da könnte ich mir vorstellen, dass die Commanders dann nochmal einen Sieg holen, eben weil das Regime ganz klar gewinnen muss, wenn sie noch irgendeine Chance haben wollen, weiterzumachen. Und das sehe ich jetzt bei zum Beispiel bei Arizona nicht. Ich glaube, die werden nächste Saison nicht ihren Head Coach entlasten, also oder diese, nach dieser Saison. Von daher denke ich, dass das noch sehr, sehr spannend werden wird. Aber die Frage ist, also du hast jetzt auch davon gesprochen, die Patriots, du siehst das natürlich klar, du bist für die Patriots, das heißt, du möchtest wahrscheinlich eher einen höheren Draftpick für die Patriots. Die Frage ist ja, welches Team ist am wahrscheinlichsten oder welches Team holt am wahrscheinlichsten noch einen Sieg? Ne? Also die Patriots jetzt an diesem Spieltag gegen Buffalo, die Commanders gegen San Francisco oder die Cardinals gegen Philadelphia. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich da jetzt sagen, dass da eher keins gewinnt, oder? Dass dann alles so bleibt, wie es jetzt ist.
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich da am ehesten noch die Patriots sehen würde, ehrlicherweise. Weil das ist halt immer so ein bisschen, ja, das ist, es klingt irgendwie unfassbar dumm. Aber es ist halt, ja, gerade solche Matches wie jetzt gegen die Broncos oder auch die Bills oder dann auch am letzten Spieltag gegen die Jets, das sind halt einfach diese, ja, sag ich mal, prestigeträchtigeren Matches, die halt eben auch so ein bisschen was, klar, gegen die Bills und gegen die Jets mit Inner-Division-Rivalry zu tun haben, gegen die Broncos, so ein bisschen Rivalry aus der Geschichte heraus, der beiden Franchises und so weiter und so fort. Und das sind dann halt auch gerne mal so Spiele, die du dann aus lauter Ehrenkäsigkeit irgendwie nicht verlieren möchtest, auch gerade vom Coaching her und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass ich glaube, dass Bill Belichick halt einfach so ein Typ Coach ist, der es halt irgendwo auch nicht einsieht, mit Absicht zu verlieren. So, weißt du, wie ich meine? Oder sein Team irgendwie extra schlecht aufzustellen, um schlechtere Chancen zu haben. Spieler auf einen Injury Report zu setzen, nur weil sie sich irgendwie den Fingernagel umgeknickt haben oder sowas, ja? Was wir ja eben auch teilweise schon gesehen haben bei gewissen Teams, in gewissen Situationen, die der Patriots momentan vielleicht sogar relativ ähnlich waren, so, ja. Heißt, da ist es halt echt so ein bisschen schwierig, das zu predikten, ehrlich gesagt. Aber ich glaube halt eben, dass gerade jetzt auch solche Division-Rivalry-Matchups wie gegen die Bills oder auch dann die Jets, was ja jetzt auch tendenziell nicht das allerschwerste Spiel ist, das gegen die Jets, das könnte dann tatsächlich auch noch dazu führen, dass man vielleicht sogar noch mal ein Spiel gewinnt hinten raus. Und dann wird es halt langsam echt schwierig, weil, wie du schon gesagt hast, die Commanders jetzt am kommenden Wochenende gegen die 49ers sehe ich komplett ohne Chance. Cardinals gegen Eagles, genau das Gleiche. Und dann kommen wir eben ja langsam in Gefilde rein, wo es dann halt auch schwierig wird. Du hast es vorhin schon gesagt, wo dann halt auch ja die Quarterback-Klasse zumindest von den Top-Tier-Quarterbacks im Draft auch langsam aufhört. Und das ist halt ehrlich gesagt auch gerade bei den Patriots so ein bisschen das, worauf es ankommt. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Sappy-Scene, ja, weil du brauchst halt einfach einen Quarterback, der reliable ist, auf den du dich stützen kannst und auf dessen Rücken du auch dann eben ja deine Franchise aufbauen kannst. Und das haben eben die Patriots nicht. Und ich sehe auch bei den anderen Teams hier, Commanders und Cardinals zum Beispiel, sehr, sehr gut, ja, dass man sich da durchaus um einen Quarterback im Draft bemühen könnte. Also das ist jetzt auch, das ist jetzt auch, und die Bears, die ja aktuell den First Overall Pick haben, weil sie den von Carolina bekommen, da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass sie sich einen Quarterback holen. Heißt, du bist aus Sicht der New England Patriots aktuell, Stand jetzt, nur Vierter, und drei sind vor dir, die höchstwahrscheinlich auch einen Quarterback picken werden.
Ja, plus das Problem, wenn jetzt zum Beispiel Arizona sagt, okay, wir machen doch mit Kyler Murray weiter, oder die Bears mit Justin Fields, dann ist ja immer noch die Möglichkeit, dass von hinter den Patriots dann zum Beispiel die Giants oder die Chargers, ne, die Chargers jetzt nicht, aber die Titans zum Beispiel könnten auch noch hochkommen und dann vielleicht doch noch einen Quarterback mehr nehmen. Also von daher ist es ganz spannend. Ich könnte mir tatsächlich aber auch vorstellen, dass die Cardinals am letzten Spieltag gegen die Seattle Seahawks doch noch irgendwie gewinnen. Wobei ich auch echt sagen muss, Patriots zu Hause gegen die Jets am letzten Spieltag ist für mich eigentlich schon fast ein Safe Call, dass die Patriots das gewinnen. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Jets das gewinnen, weil die sind jetzt wirklich momentan einfach nicht in der Form.
Es sind immer noch die Jets.
Genau, und die sind jetzt, also die haben mich jetzt überhaupt nicht überzeugt, da spielt jetzt irgendwie Trevor Siemian, wow, und ich kann mir nicht vorstellen, auch dass Bill Belichick da sagt, nee, das will der auf jeden Fall gewinnen und das wird der auch gewinnen, also davon gehe ich ganz stark aus und dann hast du auf jeden Fall schon mal mindestens einen Sieg mehr für die Patriots.
Genau, richtig. Und das ist halt einfach ein riesiges Problem. Wie du schon gesagt hast, ich meine, klar, ich als Patriots-Fan müsste mich theoretisch natürlich freuen, wenn sie gewinnen, aber es bringt ihnen halt einfach nichts, weil sie einfach zu unkonstant auf der Quarterback-Position sind und deswegen halt echt gucken müssen, dass sie ja so hoch wie möglich draften dürfen, um da eben ja so ein bisschen Wind of Change in den Lockerroom zu bringen und sich da einen möglichst guten Prospect zu angeln im Draft, um dann eben ja halt gucken zu können, wer von beiden, Mac Jones oder Bailey Zappi, am Ende aussortiert wird. Und wer von beiden vielleicht die kommende Saison nochmal am Anfang startet, aber dann recht schnell an den neuen Quarterback übergeben darf. Und da ist halt, ja, dumm gesagt, jeder weitere Sieg, der jetzt dann noch kommt, eben Gift. So, wir haben noch ein anderes Thema. Da wollen wir uns auch mit dem Quarterback beschäftigen. Und ich sag mal so, oder beziehungsweise ich glaube, man kann die Misere dieses Quarterbacks, über den wir jetzt noch reden wollen, so ein bisschen in einem Satz ganz gut zusammenfassen, oder?
Möchtest du oder soll ich?
Ach, darf ich bitte?
Natürlich.
Broncos Country, let's ride! Es geht um Russell Wilson, der glücklose Ex-Quarterback der Seattle Seahawks. Ich glaube, man bezeichnet ihn besser als Ex-Quarterback der Seattle Seahawks als Quarterback der Denver Broncos. Fühle ich mich irgendwie ein bisschen besser mit. Eigentlich kann er einem schon fast leid tun, ja. Es ist wirklich, also eigentlich, ja, seit seiner letzten Saison bei den Seahawks, die ist schon nicht gut gelaufen. Dann dieser Trade zu den Denver Broncos, wo sich alle irgendwie die Augen gerieben haben und gedacht haben, Alter, was machen denn die Seahawks, dass sie jetzt ihren Franchise-Quarterback da irgendwie an die Broncos verhökern. Ja, und jetzt am Ende des Tages sieht das ganz anders aus. Russell Wilson nie so richtig angekommen bei Denver und jetzt dann tatsächlich auch fürs letzte Saisonspiel offiziell gebencht, rausgeworfen sozusagen aus der Startrotation oder aus der Startaufstellung für richtig, Jared Stidham, Freunde der Sonne.
Ja, irgendwie, man kann ja fast sagen, die Geschichte wiederholt sich so ein bisschen, ne? Also letztes Jahr war es ja bei den Raiders nicht ganz unähnlich, als man am Ende der Saison dann Derek Carr gebencht hat, zugunsten eben von Jared Stidham, weil man eben gesagt hat, okay, Ich glaube, da war es sogar ähnlich. Da gab es auch noch irgendwie eine Klausel im Vertrag, wenn er sich noch verletzt hätte, dann wäre irgendwie ein gewisses Teil seines Gehalts fürs nächste Jahr komplett garantiert gewesen. Und dann hat man gesagt, okay, dann lassen wir eben den Backup spielen. Gewinnen werden wir die Saison eh nichts mehr. Und dieser Backup war eben Jarrett Stidham und ist jetzt auch wieder Jarrett Stidham. Und wenn man es sich anschaut, dann ist es halt auch eine ganz ähnliche Situation. Die Broncos stehen bei 7 und 8, haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Playoffs, ja, kann man, glaube ich, langsam abhaken. Von daher, ich meine, es sind, also ich habe es mal nachgelesen, wenn Wilson sich jetzt in den letzten beiden Spielen verletzt hätte, dann wären es nochmal 37 Millionen gewesen, die er als Injury Guarantee bekommen hätte. Und ja, es ist ganz klar, dass das jetzt bedeutet, dass Russell Wilson nicht mehr für die Denver Broncos spielen wird. Also sie werden die nächste Saison dann entlassen. Ja, das wird sehr teuer. Also ich habe mal gelesen, es gibt verschiedene Sachen, aber es wäre auf jeden Fall, wenn man ihn jetzt 2024 als diesen ominösen Release dann eben entlassen würde, dann wären es 85 Millionen, die ja Dead Cap Hit hätte, also 85 Millionen, die man dafür zahlt, dass der Spieler nicht für das Team spielt. Dafür wäre man dann aber 2025 wieder bei Null, was den Dead Cap angeht. Also könnte ich mir vorstellen, nächste Saison dann eine klare Übergangssaison. Man versucht vielleicht irgendwie dann im Draft nochmal einen Quarterback anzupeilen, vielleicht einen in einer zweiten, dritten Runde. Da gibt es ja dieses Jahr auch ein paar interessante Spieler. Und ja, dann versucht man eben 2025 wahrscheinlich auch noch mit Sean Payton eben anzugreifen. Und man hat es gemerkt, Sean Paytons Offense ist nicht unbedingt eine Offense, die perfekt zu Russell Wilson passt. Also, ne, gerade das, was Drew Brees auch mit Sean Payton gemacht hat, diese Kurzpass-Offense, wo es halt viel auf Timing ankommt, viel auf schnelle Pässe. Das ist nicht Russell Wilsons Spiel. Der will halt die Bomben werfen, der will Plays auch verlängern, außerhalb der Struktur agieren. Und eigentlich konnte man vor der Saison sich schon denken, dass das vielleicht nicht so perfekt passt. Letztendlich muss man sagen, der Trade für die Broncos war eine absolute Katastrophe. Und ja, am Ende ist jetzt wohl dieser bekannte Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Eben das, was man hier als so ein bisschen abschließendes Fazit dann sagen muss.
Aber trotzdem muss ich halt sagen, ehrlicherweise macht der Zeitpunkt dieser Trennung für mich nicht wirklich viel Sinn, weil, wie also du hast zwar schon richtig gesagt, ja, sie werden mutmaßlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben, aber sie haben eben aktuell noch, zumindest auf dem Papier, die Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Stehen momentan bei 7 und 8, heißt, es gibt noch die Möglichkeit, dass sie noch reinrutschen in die Playoffs. Und ganz ehrlich, also mit Stidham weiß ich jetzt nicht, ob wir da noch von einer theoretischen Chance auf die Playoffs sprechen. Zumal es halt auch, ja, von den Matchups, du bist jetzt zuerst gegen die Chargers, hast ein relativ, sage ich mal, gutes Matchup noch. Die Chargers ja auch in dieser Saison wieder sehr, sehr enttäuschend agiert. Und dann am letzten Spieltag gegen die Raiders, gegen ein Team, mit dem du momentan gleich aufstehst und mit dem du mutmaßlich auch dann in Woche 18 noch gleich aufstehen könntest. Und das eben auch durchaus, ja, genauso wie du noch Playoff-Ambitionen hat und eben genauso wie du noch in die Playoffs reinrutschen könnte. Ja, wie gesagt, die Denver Broncos momentan noch sozusagen das letztmögliche Team, das in der AFC reinrutschen könnte, das in der AFC noch nicht eliminiert ist von den Playoffs. aber eben auch zum Beispiel nur einen Sieg, eine Niederlage, je nachdem, wie man das nennen möchte, hinter den Indianapolis Colts. Heißt, es ist wirklich auch nicht unwahrscheinlich, dass da noch was passieren könnte. 2 Siege hinter den Buffalo Bills. Also ich verstehe ehrlich gesagt den Move. Ja, natürlich hast du dann so gewisse Geldfragen, die da mit reinspielen. Aber solange du noch nicht eliminiert bist, finde ich diesen Move ehrlich gesagt absolut verfrüht.
Ja, würde ich dir auch zustimmen. Vor allen Dingen, ich meine, ja gut, es sind jetzt vielleicht irgendwie, also die Playoff-Wahrscheinlichkeit sind 8%, wenn man gewinnt 12, ne, dann muss man schon darauf hoffen, dass zum Beispiel die Bengals gegen die Chiefs gewinnen, was jetzt aber auch nicht komplett unmöglich ist, ne? Also ich weiß, was du meinst. Also ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe auf der einen Seite, warum sie sagen, hey, wir machen jetzt diesen Cut. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, dass dieser Move sozusagen schon längere Zeit in der Mache war. Also man hat wohl von Broncos Seite aus sich im Oktober mit Wilson und seinen Beratern eben getroffen und gesagt, hier, wir möchten, dass du eben diese Garantien, wir möchten diese Garantien rausstreichen aus dem Vertrag und den restrukturieren, damit man dann eben auch eben mehr Spielraum hat nächste Saison für vielleicht auch neue Spieler. Wilson hat sich dann, was ja auch völlig legitim ist, geweigert, das zu machen, was ich auch durchaus verstehen kann, weil er jetzt auch ein Spieler ist, der mit seiner Spielweise durchaus auch mal so einen komischen Hit bekommen kann, wo man sich dann verletzt. Und das dann doch ordentlich Geld ist. Und seitdem war es wohl klar, okay, irgendwann wird dieser Move kommen, dass er gebencht wird. Die Frage ist halt nur, wann. Und da denke ich mir dann auch, okay, wenn ihr das jetzt schon seit Oktober, November plant, entweder hätte man es dann schon früher machen können oder halt wirklich warten, bis man komplett eliminiert ist. Aber jetzt ist es so ein bisschen so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und man hat so dieses Gefühl, ja, sie glauben selbst nicht dran, spielen die Saison aber auch nicht richtig zu Ende. Und ich finde, das lässt das Team extrem schlecht darstellen. Weißt du, was ich meine? Also die Außendarstellung von der ganzen Geschichte ist ja eine komplett andere, wenn du eliminiert bist und keine Chance mehr hast auf die Playoffs. Aber wenn du jetzt irgendwie dann, weiß ich nicht, es alles so kommt, dass du praktisch die Playoffs erreichen musst und du dann das letzte Spiel verlierst, weil Jared Stidham irgendwie 3 Interception wirfst oder so. Ne? Was ist denn dann los, weißt du? Dann musst du eigentlich auch den Coach entlassen und so. Und das ist dann, irgendwie hat man sich da so ein bisschen eine Baustelle aufgemacht.
Naja, oder zumindest, oder zumindest die Person, die das entschieden hat. Weißt du, wie ich meine?
Genau.
Also du weißt ja nicht, ob das jetzt von Peyton kam oder ob das jetzt nochmal von einer Stufe über Peyton kam oder so. Die Entscheidung, ihn dann letzten Endes zu benchen. Aber ansonsten stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Für die Entscheidung muss sich dann im Nachhinein jemand rechtfertigen. Und vor allem, wenn es dann halt eben heißt, hey, wir gewinnen jetzt gegen die Chargers, verbessern uns dann vielleicht auf, weiß ich nicht, Platz 9 oder Platz 10 und haben eben am letzten Spieltag nochmal die Chance uns für die Playoffs zu qualifizieren. Und am Ende ist es ein Quarterback-Fehler oder mehrere Quarterback-Fehler, die sie dann von den Playoffs fernhalten. Dann muss sich jemand dafür rechtfertigen, wieso diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du dann siehst, dass der GM der Denver Broncos, George Patton, ja auch derjenige war, der Russell Wilson überhaupt erst geholt hat. Also von daher wirkt alles ein bisschen komisch. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass er dann am Ende der Saison derjenige ist, der entlassen wird und Sean Payton vielleicht auch mehr Macht bekommt. So von wegen, ja hier, guck mal, es lief besser, aber es ging halt einfach nicht besser. Und dass man dann wirklich versucht, Sean Payton eben zu der Nummer 1 zu machen im Verein, der dann auch wirklich das Sagen hat. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das vielleicht so ein Ding ist, was halt wirklich jetzt, wo man jetzt sieht, okay, George Patton ist vielleicht der diese Entscheidung getroffen hat. Und das ist dann auch seine letzte Entscheidung, die er getroffen hat für die Broncos. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut, 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 absolut. Klar, es kann natürlich, ich meine, wir wissen immer nicht, was da hinter den Kulissen abgeht, aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt schon so ein bisschen der Job da auf dem Spiel steht und dass das sozusagen jetzt der Versuch war, da nochmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem man halt eben irgendeinen komplett bolden Move macht, den so in der Form man wahrscheinlich eher nicht erwartet hätte. Und wenn es am Ende klappt, dann bist du der große gefeierte Held und ja, sozusagen nur eine Person geht am Ende gebrochen aus dieser Situation und das ist Russell Wilson. Aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, es ist halt einfach Jared Stidham, der da jetzt reingeworfen wird. Und ich weiß ja nicht, aber die letzten Auftritte von Stidham haben mir da jetzt nicht so viel Hoffnung gemacht, dass wir da jetzt irgendwie riesig was von ihm erwarten sollten.
Nee, denke ich auch. Also es ist jetzt ja auch, wir haben ja schon eben gesagt, dass es letztes Jahr ähnlich war bei den Raiders. Und letztendlich ist es jetzt ja auch schon sein drittes Team, ja, im vierten Jahr NFL, also ein Jahr hat er ja gar nicht gespielt, da war er, glaube ich, verletzt. Aber letztendlich könnte man sich jetzt auch, wenn man ganz, ja, fies ist, vielleicht sogar fragen, okay, wenn jetzt ein Russell Wilson das schon seit Monaten wusste, dass er irgendwann gebencht wird, wer sagt denn, dass das nicht auch dafür gesorgt hat, dass er vielleicht nicht so gut gespielt hat, wie er es vielleicht hätte spielen können, weil sowas natürlich auch im Hinterkopf ist. Und dann kann man vielleicht weiter sagen, okay, vielleicht hätten sie dann nicht gegen die Patriots so verloren, in dieser Art und Weise. Und ich finde, ja, also ich finde es sinnvoll, wenn du wirklich dein Starting Quarterback Bench, wenn du dahinter einen Spieler hast, wo du sagst, okay, wir sehen da ein bisschen Upside, vielleicht ist das einer für nächstes Jahr, aber Jared Stidham ist 27 und ist so ein Career Backup, der vielleicht mal ein, zwei Spiele macht, aber das dann auch, das reicht dann auch. Und ja, es sieht halt so ein bisschen so aus, wir hatten vorhin über die Patriots gesprochen, dass die eben nicht das machen und eben nicht versuchen, in Anführungszeichen, zu verlieren, sondern eben solche Spiele dann noch gewinnen. Bei den Broncos jetzt habe ich halt das gegenteilige Gefühl, weil es halt immer so ein bisschen, ja, so einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, wenn du eben ein Team bist, das immer noch in der Playoff-Verlosung ist, auch wenn es nur unwahrscheinlich ist.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und ich meine, klar, wir können, denke ich mal, am Ende zusammenfassen, einen großen Verlierer gibt es in dieser Situation auf jeden Fall und das ist Russell Wilson, weil wie gesagt, ja, so ein bisschen, ne, bei den Seattle Seahawks schon vom Hof gejagt nach allem, was er für sie oder für die Franchise getan hat, durch diesen Trade dann jetzt bei den Broncos komplett untergegangen. Also reißt sich da so ein bisschen so seine Legacy ein und quasi im Grunde genommen das genaue oder der genaue Gegenentwurf von dem, was Tom Brady gemacht hat, ja. Nachdem er eben bei den Patriots weg war, noch bei den Tampa Bay Buccaneers richtig ordentlich geballt und genau das Ganze oder genau das ist halt eben das, was ja Russell Wilson jetzt überhaupt nicht glücken möchte. Gut.
Eine letzte Frage, weil jetzt ist es ja, wir sind uns, glaube ich, einig, dass er nicht mehr bei den Broncos spielen wird. Hattest du eine Idee oder hättest du eine Idee, wo er vielleicht nächste Saison spielen könnte? Oder ein Team, wo du sagst, okay, das würde passen? Weil ich finde es echt schwierig. Also ich meine, es gibt einige Teams, die wahrscheinlich auf Quarterback-Suche sind, aber es gibt niemanden, wo ich jetzt sagen würde, ja, die könnten so einen Spieler oder so einen Typ Spieler gebrauchen.
Also ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich schwierig finde, davon zu sprechen, dass es bei einem Team passen könnte. Weil ich finde, was Russell Wilson jetzt braucht, ist eher ein passender Coach, der es eben auch schafft, ihn dann wieder so aufzurichten und so aus diesem Loch rauszubringen, in dem er jetzt dann halt ist, dass er dann wieder an seine Leistungen von früher zumindest anknüpfen kann. Ja, ich sag nicht, dass er die wiederholen kann oder soll oder muss, sondern dass er zumindest wieder dran anknüpfen kann. Und ich glaube, da ist tatsächlich vor allem der Coach extrem wichtig. Heißt, ich würde tatsächlich sagen, dass ich ihn, wenn dann, bei einem etwas erfahreneren Coach sehe, also keiner von diesen Jungcoaches, die jetzt erst seit kurzem auch überhaupt erst in der Liga sind, sondern du brauchst jetzt halt wirklich einen, der mit seiner Erfahrung dich aus diesem Loch wieder rauszieht und dir eben wieder hilft, als Russell Wilson dann wieder in die Spur zu kommen, oder?
Ja, finde ich einen durchaus interessanten Ansatz. Ich sehe halt nur nicht diesen erfahrenen, ja, Offense-Coach, der jetzt irgendwie schon vielleicht auch nicht jetzt gerade erst neu hinkommt zu seinem Team, sondern schon vielleicht ein bisschen länger da ist, der jetzt sagt, okay, das ist die Art Spieler, die ich brauche, weil die meisten dieser Art Headcoaches, wo ich sagen würde, okay, der würde das vielleicht hinkriegen, sind dann so Defense-Leute wie zum Beispiel Tomlin in Pittsburgh, wo ich sagen würde, okay, das fände ich grundsätzlich eine interessante Idee, weil die jetzt auch nicht in der Situation sind, dass sie irgendwie sich einen neuen Quarterback draften können oder so. Aber da ist dann wieder die Frage, wer ist der Offensive Coordinator? Passt das wiederum? Und wenn man sich anguckt, welche Offensive Coaches es gibt, dann würde ich sagen, okay, Atlanta natürlich. Da ist die Frage, ist Arthur Smith überhaupt noch nächste Saison der Head Coach? Grundsätzlich würde ich da auch eher sagen, oder viel, viel lieber sagen, als Atlanta-Fan sowieso, Draft und nicht jetzt den nächsten, ja, 35-jährigen Quarterback. Russell Wilson ist ja auch schon 35 Jahre, wo man auch nicht weiß, okay, kann der dieses Level, das man von so einem Quarterback braucht, überhaupt nochmal wieder erreichen. Was ich ganz interessant finde, ist Minnesota vielleicht, sodass man sagt, okay, jetzt nochmal so ein One-Year-Prove-It-Deal oder so ein bisschen, dass man da sagt, ja, wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen im Niemandsland, haben jetzt Kirk Cousins gehabt, der wird jetzt Free Agent. Wir haben eigentlich ein gutes Team, aber sind jetzt so ein bisschen im Übergangsmodus, haben aber eigentlich eine gute Offense mit auch starken Playmakern, wo man sagt, okay, vielleicht könnte er da dann nochmal ein Jahr was zeigen und dann nochmal so den danach eben diesen Rodgers-Move machen, zu einem Team gehen, wo er sagt, okay, hier können wir vielleicht nochmal Contender sein für den Super Bowl.
Ja, fair. Muss ich sagen, finde ich eine ganz gute Überlegung, aber ich wollte noch mal ergänzen, für mich muss es kein unbedingter offensive-minded Headcoach sein, ja. Da geht es mir wirklich eher darum, und auch keiner, der jetzt schon ewig bei seinem Team sein muss, sondern eben einfach, dass du einen erfahrenen Headcoach hast, der die Liga kennt, ja, nicht nur der das Team kennt, sondern eben der die Liga als allgemeines Ding kennt und halt eben auch in gewisser Weise eine Institution ist. Und dann ist es, finde ich, auch egaler, ob das jetzt ein Offensive- oder ein Defensive-Minded Head Coach ist, weil die Erfahrungen, die du schon gemacht hast, sind dahingehend ja egal. Weißt du, wie ich meine? So, also
ja.
Du wirst einem Russell Wilson, wirst du das Spiel nicht mehr von der Pike auf beibringen. So, darum geht's mir nicht, sondern mir geht's einfach nur zu sagen, dass wir halt einen Headcoach haben, einen egal wie minded Headcoach, also egal ob offensiv oder defensiv minded Headcoach, der eine Institution in der Liga ist und eben dann auch so einem 35-jährigen super erfahrenen Quarterback nochmal so ein bisschen den Weg weisen kann aus diesem Loch heraus und hin zurück zu dem, was man eben von ihm gewohnt ist.
Finde ich eine spannende Überlegung. Gibt es natürlich jetzt nicht so viele super erfahrene Headcoaches, die jetzt so eine Quarterback-Situation haben, wo es für sie Sinn machen würde, sich jetzt mit Russell Wilson zu beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Die meisten haben ja ihren... Wenn du jetzt so eine Institution bist, hast du ja meistens deinen Quarterback safe. Ne, da wäre dann ja wirklich nur ein Tomlin oder vielleicht auch ein Belichick bei den Patriots, Fragezeichen, oder vielleicht ein Mike Vrabel, der jetzt noch nicht so lange in der NFL ist, aber sicherlich auch ein Coach, der auch Erfahrung damit hat. Ne, mit Ryan Tannehill hat man ja auch einen Spieler wieder zu so einem zweiten Frühling verholfen. Also
ja.
Titans vielleicht auch so ein Team.
Ja, also tatsächlich an Tomlin habe ich auch gedacht, weil ich meine, die Steelers sahen ja zumindest, sage ich mal, so über den Mittelteil der Saison gar nicht mal schlecht aus, was aber eben vor allem an ihrer Defense lag. Sind jetzt aktuell auf Platz 9, haben auch noch Chancen auf die Playoffs. und sind eben, ja, obwohl sie keine wirklich gute Offensive hatten in dieser Saison und kein Quarterback, der wirklich überzeugt hat, haben sie es eben trotzdem geschafft, da zu stehen. Heißt, wenn du dem Team jetzt einen vernünftigen Quarterback gibst, dann könnte das vielleicht sogar noch ein bisschen besser aussehen am Ende der nächsten Saison. Natürlich jetzt sehr, sehr viel Glaskugel und Wahrsagerei irgendwie, aber zumindest von dem, was wir diese Saison gesehen haben, mit einem besseren Quarterback, mit mehr Offensivpower, hätte das auch noch deutlich besser aussehen können. Und Bill Belichick, ja, sehe ich tatsächlich auch, zumal er ja dafür bekannt ist, auch durchaus Spieler wieder hinzukriegen, wieder gerade zu biegen. Dann ist halt nur die Frage, deswegen hatte ich auch nochmal gesagt, mir geht es nicht darum, wie lange der Head Coach schon bei einem Team ist, sondern eher darum, wie lange der Head Coach in der Liga ist und welche Legacy dieser Head Coach in der Liga hat. Ist ja die Frage, ob Bill Belichick dann überhaupt nächste Saison noch Head Coach bei den New England Patriots ist. Oder ob er nicht vielleicht dann doch auf seine alten Tage nochmal 2 Jahre woanders macht oder so. Das wissen wir halt einfach nicht. Aber tatsächlich, sowohl Tomlin und die Steelers als auch Bill Belichick und auch Mike Rabel, ja, da gebe ich dir durchaus recht, finde ich, sind da durchaus legitime Möglichkeiten für Russell Wilson. Zumal ja auch noch dazu kommt, dass sich, glaube ich, so ein Russell Wilson eher in Richtung Retirement als auf eine Bank begibt. Ja, also ich glaube, wir brauchen uns keine Illusionen machen, dass wenn, keine Ahnung, die Baltimore Ravens ankommen und sagen, hey, hast du Bock, bei uns kannst du nochmal als Second String hinter Lamar Jackson einsteigen. Ich glaube, dass Russell Wilson davor eher retiren würde, als das zu machen.
Ja, so ein bisschen der Matt Ryan-Move, ne? Dass dann kein Team irgendwie reales Interesse hat und man dann mehr oder weniger gezwungen wird zu sagen, okay, das war's jetzt. Und falls aber nochmal ein Team anklopft und dann irgendwie, weiß ich nicht, weil jetzt Beispiel Ravens, Lamar Jackson sich irgendwie verletzt und für die Saison ausfällt am Anfang der Saison, dass man dann sagt, okay, vielleicht holen wir uns jetzt doch nochmal Wilson als Ersatz. Aber ich denke auch, dass er dafür auch ein bisschen zu stolz ist, um da zu sagen, okay, ich setze mich jetzt auf die Bank. Ich glaube, da kann man dann auch gerade als Quarterback, der ja sehr gut verdient hat in seiner Karriere, dann auch eher sagen, okay, dann setze ich mich ein bisschen hier in die Kommentatorenkabine und analysiere ein bisschen aus der warmen Kabine, anstatt dann irgendwie da mich, weiß ich nicht, auf die Bank zu setzen oder bei irgendeinem sehr schlechten Team dann noch mal extrem viele Hits zu kassieren.
Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. So, ich glaube, das war's dann tatsächlich auch. Und zwar von dieser Folge Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Es geht ganz, ganz schnell in Richtung Postseason und es wird natürlich nicht weniger spannend dadurch in der besten Football-Liga der Welt. Das war's von uns für diese Woche. Patrick Rebin und Brian Kamena für euch am Mikrofon. Und wenn ihr nochmal reinhören wollt, unsere Podcasts findet ihr auf ja eigentlich allen Podcatchern, die ihr so benutzen könnt und die ihr so benutzt. Also habt ihr eigentlich überall die Chance, unsere alten Folgen nochmal anzuhören oder unsere älteren Folgen nochmal anzuhören. Und ansonsten seien euch natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle noch ans Herz gelegt. Interception FT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception Football Talk bei Facebook. Das war's von uns für diese Woche. Gehabet euch wohl, Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind raus und wünschen euch eine ganz schöne Zeit am Wochenende beim Football und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber auf das alles, was ihr euch so fürs nächste Jahr vorgenommen habt und alles, was ihr erreichen wollt im nächsten Jahr, dann auch wahr wird. So, das war's von uns. Letzte Interception der Football Talk Folge im Jahr 2023. Wir hören uns dann im Jahr 2024 wieder. Und genau, bis dahin ganz viel Spaß beim Football und auf den letzten Metern der Regular Season. Bis dann, ciao.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk. Auf meinsportpodcast.de